Kontinent. Das europäische Magazin. Mit Jochen Marmitt.
Herzlich willkommen. Wir wollen heute mal nicht den Schwerpunkt auf die Krisen dieser Welt legen, sondern mit einem Blick nach Italien über Vulkanforschung und tropische Früchte aus Sizilien berichten. Und wir beginnen mit einer der wichtigsten Fragen unseres Daseins. Was macht uns eigentlich glücklich? Das ist wohl auch je nach Person oder Persönlichkeit etwas anderes. Wenn wir allerdings messen wollen, wie Menschen in verschiedenen Ländern gut und auch glücklich leben, dann kann ein Blick nach Finnland helfen. Denn laut dem World Happiness Report, dem Weltglücksbericht, liegt Finnland seit vielen Jahren immer auf Platz 1. Länder werden nach Zufriedenheit und Vertrauen innerhalb der Gesellschaft bewertet und Finnland scheint da einiges richtig zu machen. Wir fragen nach, was macht der Staat, was machen die Menschen, um diese Zufriedenheit zu erreichen? Unsere Kollegin Sophie Donges hat Resilienzunterricht in finnischen Schulen besucht, ebenso bei Housing First, Obdachlose getroffen und mit Forschern gesprochen, was wir von Finnland insgesamt lernen können.
Die Mittagspause ist fast vorbei an der Kilteri-Schule in Vanta in Finnland. Die Schülerinnen und Schüler kickern noch ein paar Minuten, schauen auf ihre Handys oder unterhalten sich. Dann geht es zurück ins Klassenzimmer. In der nächsten Stunde steht bei den Siebtklässlern ein Fach auf dem Stundenplan, das emotionale Kompetenz heißt. Doch dazu gleich mehr. Finnland gilt laut Weltglücksbericht als zufriedenste Gesellschaft der Welt. Zum 7. Mal in Folge liegt das Land ganz vorne in einem Ranking mit rund 140 anderen Staaten. Einmal im Jahr wird diese Studie veröffentlicht, unter anderem von der Oxford-Universität, dem Beratungsunternehmen Gallup sowie dem Netzwerk für nachhaltige Entwicklungslösungen, das den Vereinten Nationen nahesteht. Die Zufriedenheitswerte der vergangenen 3 Jahre fließen jeweils in das Ranking ein. Und die sind in Finnland am höchsten. In der Schule kann man die erste Zutat für das finnische Glück finden, in einer Art Resilienzunterricht. Das Schulfach Emotionale Kompetenz vermittelt, wie gehen wir miteinander um und was können wir machen, wenn es uns nicht gut geht. Lehrerin Annika Lehkoinen erklärt ihren Schülern, dass heute Gruppenarbeit angesagt ist. Die Kinder sollen lernen, verschiedene Gefühle mit den richtigen Worten zu beschreiben.
Ihr nehmt euch ein Tonpapier und teilt es in 2 Hälften. Auf die eine Seite klebt ihr die positiven Emotionen, auf die andere die negativen, also Dinge, die dich unglücklich oder traurig machen. Es gibt sehr viele Wörter für Gefühle.
In Finnland stehen Inhalte wie Teamfähigkeit oder gutes Kommunizieren ganz selbstverständlich auf dem nationalen Lehrplan, neben Mathe oder Physik. Die Schulen können selbst entscheiden, ob sie die Inhalte in andere Fächer integrieren oder ob sie eigene Unterrichtsfächer nur für emotionale Kompetenz einführen, so wie hier in Vanta. Die Kinder sind in Gruppen eingeteilt, holen sich buntes Tonpapier ab, außerdem 2 weiße DIN-A4-Zettel sowie Schere und Kleber. Auf dem einen Zettel sind Emojis mit unterschiedlichsten Gesichtsausdrücken zu sehen. Traurig, fröhlich, glücklich zum Beispiel. Die passenden Wörter stehen auf dem anderen Zettel. Die Kinder fangen an, die richtigen Pärchen zu finden, auszuschneiden und aufzukleben. Dieses Unterrichtsfach ist wichtig, finden die 13-Jährigen.
Der Unterricht hilft mir. Wir trauen uns dann auch zu erzählen, wenn jemand gemobbt wird. Das darf nicht einfach ignoriert werden.
Wir lernen, wie wir richtig reagieren. Glücklich, traurig oder auch wütend. Das muss man lernen.
Nach 45 Minuten ist der Unterricht vorbei. Lehrerin Annika Lehkoinen verabschiedet sich von den Kindern und kündigt an, dass in der nächsten Woche weiter an den Plakaten gearbeitet werden soll.
Wir bringen den Jugendlichen bei, dass es in Ordnung ist, alle Gefühle zu empfinden. Gleichzeitig lernen sie, auch wenn wir negative Gefühle haben, müssen wir jeden Menschen mit Respekt behandeln. Wo kann man das besser lernen als in der Schule?
Wie Menschen miteinander umgehen, das ist eine wichtige Zutat für das finnische Glück. Laut dem Weltglücksbericht sind Finninnen und Finnen netter zueinander als Einwohner anderer Länder. Ein respektvoller Umgang, der messbar ist, sagt der kanadische Ökonom John Halliwell. Er ist einer der Forscher, die an dem Bericht gearbeitet haben.
In Finnland, wie in allen nordischen Ländern, kümmern sich die Menschen umeinander. Sie sind freundlich auf der Straße zueinander. Wir haben herausgefunden, dass sie verlorene Portemonnaies eher zurückgeben als Menschen in anderen Teilen der Welt. Jede Gesellschaft kann das lernen, was hier tief verwurzelt zu sein scheint.
Finnland ist das glücklichste Land, so titeln Medien gerne, wenn sie über die Ergebnisse des Weltglücksberichts schreiben. Glücklich sein ist hier jedoch nicht als gute Laune, prima Stimmung, alle lachen zu verstehen, sondern es geht vielmehr um eine große Zufriedenheit mit den eigenen Lebensumständen, erklärt John Halliwell vom Weltglücksbericht.
Wenn man sie zu ihrem Leben befragt, dann beschreiben sie genau das, was ein besseres Leben ausmacht. Sie vertrauen einander, kümmern sich umeinander und haben ein System, das allen die gleichen Chancen gibt. In Bezug auf Bildung, Gesundheit und soziales Ansehen, alles scheint zu funktionieren.
Genau diese Antworten bekommt man auch bei Straßenumfragen in der Hauptstadt Helsinki.
Unser Gefühl für Gemeinschaft. Es ist toll, dass wir uns umeinander kümmern.
Mein Studium ist kostenlos und Studierende bekommen auch noch Geld für Miete und Essen.
Die Demokratie funktioniert hier. Vieles funktioniert einfach. Und wir haben noch etwas Zeit übrig für die Armen und Arbeitslosen.
Auch eine wichtige Zutat für das finnische Glück, das große Vertrauen in den Staat und in die Behörden. Auch und gerade, wenn das Leben aus der Bahn gerät.
Hey Kari, wie das?
Wem es schlecht geht, der bekommt Hilfe. Seit 2008 gibt es in Finnland das Programm Housing First mit dem Ziel, niemand soll auf der Straße leben. Grob erklärt bedeutet Housing First, Obdachlose bekommen eine Wohnung angeboten und das ohne Auflagen. Hinter Housing First steckt die Annahme, dass Menschen zunächst eine sichere Bleibe brauchen, die Tür schließen zu können und in Ruhe schlafen zu können, was auf der Straße nicht möglich ist. Sie sollen Kraft sammeln und sich erst dann um die nächsten Schritte kümmern, Suchtkrankheiten zu bekämpfen oder die Arbeitssuche zum Beispiel. Unterkünfte dieser Art gibt es im ganzen Land. In Helsinki befindet sich eine der größeren mit rund 80 Wohnungen, verteilt über mehrere Etagen und lange Flure. Hier arbeitet Sozialarbeiterin Merja Stierman-Björn. Sie fällt sofort auf mit ihrer knallroten Hose und ihrer lauten, fröhlichen Stimme.
Let's go here. We left the door open already.
Yes. Mit einem großen Karton in den Händen betritt sie eine leere Wohnung. Sie hat Handtücher, eine Klobürste, etwas Geschirr und Bettwäsche dabei. Die Erstausstattung für einen neuen Bewohner.
Wir legen die Bettbezüge nicht einfach nur hin. Wir wollen, dass der neue Bewohner sich zu Hause fühlt, inklusive eines frisch gemachten Bettes. Es soll gemütlich sein. Die Bewohner sollen nicht einfach nur die Schlüssel bekommen.
Das Apartment ist klein, rund 17 Quadratmeter. Ein Zimmer inklusive Bett, kleinem Tisch, Schrank und Pantry-Küche. Außerdem ein Duschbad. Alles, was man braucht, gibt es hier. Teller, Besteck und Glas stellt die Sozialarbeiterin auf die Ablage, nicht etwa in den Schrank.
Früher habe ich das Geschirr in den Schrank gestellt, aber da finden es die Bewohner nicht. Deshalb stelle ich es hier hin, dann können sie es später wegräumen. Sie müssen alles erst lernen und sollen nicht denken, sie hätten nichts bekommen. Und das hier sind Kühlschrank und Herd. Alles soll funktionieren. Und wenn es kaputt ist, dann reparieren wir es.
Man spürt ihre Wärme und Fürsorge. Und ihren langen Atem. Denn das frisch eingerichtete Apartment wird vermutlich nicht lange so sauber und ordentlich aussehen. Das sagt sie selbst. Ein Bewohner, der schon länger hier lebt, zeigt uns seine Wohnung. Es riecht streng, überall liegt Müll. Im ganzen Zimmer Essensreste, Zigaretten, Dreck. Nur das Badezimmer ist halbwegs ordentlich. Ehemalige Obdachlose müssen auch das Wohnen neu erlernen, aufzuräumen und sauber zu machen. Das Programm Housing First sieht vor, dass den Menschen Angebote gemacht werden, sie aber maximale Autonomie behalten und selbst entscheiden, was ihnen gut tut.
If we cannot reach you, then it's very bad.
Wenn wir keinen Zugang zu den Menschen finden, dann ist das sehr schlecht. Es ist unser wichtigstes Ziel, eine Beziehung zu jedem neuen Mieter herzustellen. Sonst geht es schief.
Beziehungsarbeit dauert lange, manchmal mehrere Jahre. Die Sozialarbeiterin stellt uns Kari vor.
Hey Kari. Wie das?
Wir treffen ihn in dem langen Flur mit vielen Wohnungstüren. Er ist ein schmächtiger Mann mit schüchternem Blick. Sein Alter zu schätzen ist schwierig. Seit 3 Jahren lebt Kari in einer eigenen Wohnung und wird von Mirjas Dienmanbjörn betreut. Er hat mal eine Ausbildung im IT-Bereich gemacht, dann landete er auf der Straße. Konflikte in der Familie, Drogen, Depressionen. Das Programm Housing First war für ihn eine Rettung, sagte er.
Es bedeutet mir sehr viel. Einerseits ein Dach über dem Kopf zu haben, aber viel wichtiger noch, etwas zu tun zu haben. Wenn man schwer depressiv war und lange drogenabhängig, dann braucht man einen solchen drastischen Schnitt im Leben.
Die Sozialarbeiterin und der Bewohner verstehen sich gut, lachen miteinander. Wenn Kari spricht, schaut er sie direkt an und nicht verlegen zur Seite. Es war ein langer Weg bis hierhin, sagen beide. 2 Schritte vor, einer zurück.
Wenn man nur Schlechtes erlebt hat, dann wird man zu einem Menschen, der immer den Kopf einzieht und nichts mehr schafft. Das prägt einen, auch wenn man hier einzieht. Ich habe 3 Jahre lang geglaubt, dass die Sozialarbeiter hier gegen mich sind, mir nicht gut tun. Aber mit der Zeit habe ich verstanden, dass ich nicht schikaniert werde.
Das Programm Housing First hat seit 2008 dafür gesorgt, dass nur noch sehr wenige Menschen in Finnland auf der Straße leben. Von den rund 9.000 Wohnungslosen noch vor gut 15 Jahren haben inzwischen 6.000 eine Wohnung bekommen. Und der Rest lebt zum größten Teil in vorübergehenden Unterkünften oder bei Freunden und Familie. In Finnland ist man überzeugt, die großen Investitionen, allein 300 Millionen Euro in den ersten 12 Jahren, sie zahlen sich am Ende aus. Juha Kallio ist einer der Verantwortlichen der Y-Säätiö-Stiftung, die das Projekt Housing First organisiert.
Ein Zuhause zu haben, ist ein Menschenrecht. Und es ist nicht nur für die Menschen gut, auch für die Städte. Sie werden sicherer und schöner. Und langfristig sparen wir auch Geld durch die Maßnahme. Es ist also ein Gewinn in jeder Hinsicht.
Der Staat investiert viel Geld und gibt den Menschen gleichzeitig einen großen Vertrauensvorschuss. Denn die Hilfe erfolgt ohne große Bedingungen. Laut Weltglücksbericht haben viele Menschen in Finnland umgekehrt auch ein großes Vertrauen in Staat und Behörden. Und das hänge eng mit dem starken Wohlfahrtsstaat zusammen, sagt Juha Kallio.
In diesem Land gibt es eine Tradition, dass der Staat sich um die kümmert, die in Not geraten sind. Das steckt gewissermaßen in unserer finnischen DNA.
Doch die jetzige Mitte-Rechts-Koalition hat einen rigiden Sparkurs angekündigt. Inklusive einer Arbeitsmarktreform. Seit Monaten wird in Finnland gestreikt und gestritten. Deshalb blickt Juha Kallio mit Sorge auf die kommenden Jahre.
Andererseits gibt es auch einen nationalen Plan, dass es ab 2027 keine Obdachlosen mehr auf Finnlands Straßen geben soll. Es ist schwer zu sagen, wie das am Ende mit den Sparmaßnahmen zusammenpasst. Natürlich haben wir die Sorge, dass die Kürzungen bei den Sozialleistungen dazu führen, dass mehr Menschen auf der Straße landen. Aber das ist schwer vorherzusagen.
Die innenpolitischen Differenzen sind das eine. Sorge bereitet den Menschen in Finnland vor allem die 1300 Kilometer lange Grenze zu Russland. Seit rund einem Jahr ist Finnland NATO-Mitglied, eine Folge des Angriffskriegs Russlands auf die gesamte Ukraine. All das beschäftigt die Finninnen und Finnen sehr. Und trotzdem sind sie die zufriedenste Gesellschaft laut Weltglücksbericht. Denn Zufriedenheit habe vor allem etwas mit dem eigenen Erleben zu tun, sagt John Halliwell vom Weltglücksbericht.
Es geht nicht um nationale Politik, sondern darum, was in der Welt, in der sie sich jeden Tag bewegen, vor sich geht. Was uns am Ende glücklich macht, ist, wenn andere das eigene Leben, die unmittelbare Umgebung verbessern. Die Hebelwirkung sozialer Verbindungen ist wunderbar. Die Kraft der Menschen, die zusammenarbeiten und sich gegenseitig glücklicher machen, ist ganz außergewöhnlich.
Einer, der die finnische Volksseele sehr gut erklären kann, ist Roman Schatz. Vor gut 40 Jahren ist der Deutsche in den hohen Norden ausgewandert. Er arbeitet als Autor, als Lehrer und tritt auch regelmäßig in finnischen Medien auf, um den Finnen ein bisschen den Spiegel vorzuhalten und teilweise ernst, teilweise lustig, ihnen die eigene Kultur zu erklären.
Hallo Roman.
Hallo. Ihr habt es geschafft.
Ja, wir haben es geschafft.
In seiner Freizeit macht Roman Schatz begeistert Sport, vor allem Fitnesstraining. Manchmal auch draußen in einem Outdoor-Gym.
Ich meine, der Winter hier, sogar in Südfinnland an der Südküste, dauert 6 Monate. Da kannst du nicht zu Hause bleiben. Das geht nicht. Also man muss schon raus.
Es ist grau draußen. Roman Schatz und alle anderen Sportler an den Fitnessgeräten an einem Strand in Helsinki tragen schwarze Klamotten. Dicker Nebel hängt in der Luft, die Ostsee im Hintergrund kaum noch zu erkennen. Die Szene wirkt wie ein Schwarz-Weiß-Film. Auf dem Boden sind noch die Spuren des Winters zu sehen. Eine zentimeterdicke Eisschicht, dazwischen tiefe Pfützen.
Das ist hier seit Monaten so und wir gehen seit Monaten, watscheln wir wie die Pinguine. Ich muss ein bisschen vorsichtig sein, hier sind tiefe Pfützen. Aber
mit einem Besen fegen die Sportler das Wasser unter den Geräten weg, damit man beim Training nicht knöcheltief darin versinkt. Draußen sein, egal bei welchem Wetter, sagt Roman Schatz, das ist auch eine Zutat für das finnische Glück.
So was wie hier gibt es öfters in der Stadt. Ja. Also in jedem Stadtteil gibt es so ein Gym und Schwimmbäder und Eishockeyfelder und alles Mögliche. Also Sport wird sowieso groß. Sport war für Finnland schon immer wichtig.
Roman Schatz stemmt die Gewichte. Die anderen um ihn herum machen das Gleiche. Keiner verzieht eine Miene. Smalltalk, Fehlanzeige. Die Finnen schweigen sich lieber an. Vorne zu liegen im Länderranking des Weltglücksberichts, das habe nichts mit vielen Worten zu tun. Im Gegenteil, sagt der Deutsche.
Deutschland und Finnland sind flächenmäßig fast genau gleich groß. Und wir sind 5 Millionen Leute. Also da gibt es kein Gedränge. Es gibt sogar eine akademische Messung, dass Menschen in Finnland 70 Zentimeter Abstand halten, wenn sie miteinander sprechen. Und in Deutschland sind es 40 Zentimeter.
Viel Raum für Individuen, gepaart mit der persönlichen Freiheit zu entscheiden, wie man sein Leben verbringen möchte. Laut dem Autoren Roman Schatz sind das die entscheidenden Unterschiede zu vielen anderen Gesellschaften. Alle haben die gleichen Rechte.
Ich sag das mal salopp. In Finnland brauchen sich die Frauen nichts zurückzuerobern, was ihnen einmal weggenommen wurde. In Finnland haben die Frauen ihre Autorität nie verloren. In Finnland kann es sich keiner leisten, eine Hausfrau zu Hause zu halten. Das geht überhaupt nicht bei den Lebenshaltungskosten. Also hier war schon immer klar, wer auf 2 Beinen gehen kann und 2 gesunde Hände hat, der arbeitet. Und eine Frau hat hier einen eigenen Beruf, ein eigenes Bankkonto, einen eigenen Freundeskreis. Und diese Gleichberechtigung, die braucht man sich hier nicht zu erkämpfen.
Es sei alles ein bisschen einfacher, normaler und bescheidener im Alltag. So erlebt Roman Schatz seine jetzige Heimat Finnland. Ruhiger und gelassener im Umgang, das mag er besonders.
Und dann gibt es im Finnischen eine Volksweisheit, se ei ole minulta pois, das ist ja nicht von mir weg oder das fehlt mir ja nicht. Wenn jemand anders etwas hat, was ich nicht habe, brauche ich nicht neidisch zu sein, weil das fehlt mir ja nicht. Das hat er ja nicht mir weggenommen. Und das ist eine der tiefsten finnischen Lebensweisheiten, finde ich.
Finnisches Glück besteht aus vielen unterschiedlichen Zutaten. Und sicherlich lässt sich nicht alles 1:1 auf andere Länder übertragen. Doch eines zeigt der Weltglücksbericht sehr deutlich. Zufriedenheit beginnt im Zusammenwirken zwischen einzelnen Menschen und hat nicht nur etwas mit staatlichen Strukturen zu tun.
Die Reportage aus Finnland von Sophie Donges. Kontinent. Ihr europäisches Magazin haben Sie eingeschaltet und damit ganz in den Süden Europas, Italiens, nach Sizilien. Dort wird die Silhouette von einem rauchenden Berg beherrscht, dem Ätna. Der Ätna, der größte Vulkan Europas und im Gegensatz zu den vielen anderen ständig aktiv. Unter den Vulkanforschern, die den Ätna ständig unter Kontrolle halten, ist auch ein Deutscher, der mittlerweile seit einem Vierteljahrhundert am Ätna wohnt und arbeitet. An einem Vulkan, der für ihn nicht nur Beruf, sondern auch Passion ist. Jörg Seiselberg hat ihn und den Berg besucht.
Boris Behnke ist Mr. Ätna. Seinen Arbeitsplatz hat er im prächtigen Sitz des Nationalen Instituts für Geophysik und Vulkanforschung in Catania. Der 62-jährige gebürtige Rheinländer mit weiß-grauem Strubbelhaar und Dreitagebart strahlt vor allem eines aus, dass er ein glücklicher Mensch ist hier in Sizilien. Über seine Arbeit am Ätna sagt Behnke:
Ich erfülle meinen Kindheitstraum, das ist ein großes Privileg.
Bevor Boris Behnke seine Passion für Vulkane im Allgemeinen und den Ätna im Speziellen erklärt, möchte ich aber erst einmal selbst hinauf auf den Vulkan. Mit Francesco Ciancito, der patentierter Führer am Ätna ist, treffe ich mich an der Bergstation der Seilbahn. Eine halbe Stunde zu Fuß weiter aufwärts, dann streifen wir durch eine schwarze, mondähnliche Landschaft.
Worüber wir hier gehen, ist alles Material, das während der explosiven Ausbrüche des Vulkans ausgestoßen wurde. Und da gibt es unterschiedliche Größen. Das Feinste, das schwarzem Sand ähnelt, ist die Vulkanasche. Und das etwas Größere, wie Kieselsteine, die bis zu 6 cm groß sein können, werden Lapilli genannt. Alles, was noch größer ist, sind Bombe, wie Vulkanologen sagen, oder Gesteinsbrocken.
Unter unseren Bergschuhen schwarzes Lavagestein, über uns strahlend blauer Himmel, am Fuße des Vulkans glitzert das Mittelmeer. Unser Ziel, ein Krater in der Nähe des Gipfelkegels. Dort oben ist hochfahrender Rauch zu sehen. Aber auch wo wir gehen, rund 1000 Meter unterhalb, steigen Dampfschwaden unter unseren Füßen aus dem Boden.
Diesen Dampf, den du hier um uns herum siehst, ist nicht gefährlich, weil es nichts anderes ist als verdampfendes Wasser. Denn das Lavafeld, über das wir hier gehen, ist noch warm. Es ist Lava von 2001. Und da Lava ein sehr isolierendes Material ist, gibt es Hitze sehr langsam ab und ist ein bisschen weiter unten immer noch heiß. Wenn wir ein bisschen graben, sind es mindestens noch 100 Grad. Und deswegen, wenn es regnet und das Wasser versickert, trifft es auf heißen Lavastein und das Wasser verdampft.
Dann in 2700 Meter Höhe liegen an vielen Stellen Schnee und Eiskrusten auf unserem Weg. Im vergangenen Jahr habe es so stark geschneit, erzählt Bergführer Ciancito, dass er auf dem Vulkan habe Skifahren können. Wir kommen nach insgesamt circa 3 Stunden zu einem der höchsten Punkte, die in dieser Jahreszeit zu erreichen sind. Ciancito sagt, auch nach Jahren als Bergführer fasziniere ihn der Ätna immer noch. Dass der Ruf dieses aufregenden Vulkans über die Küsten Siziliens hinausgetragen wurde, ist laut Ciancito auch einem berühmten Deutschen zu verdanken.
Warum ist der Ätna bekannt geworden? Es gab 1755 einen großen Ausbruch. Und einer der ersten, die hierher kamen, war Goethe, der dann den berühmten Satz geschrieben hat, um Italien zu verstehen, müsse man nach Sizilien kommen, weil hier der Schlüssel liege, um ganz Italien zu verstehen.
Fast 250 Jahre nach Goethe kam Boris Behnke nach Sizilien und wurde hier zu Mr. Ätna. In Catania am Fuß des Vulkans arbeitet Behnke im Institut, das den Ätna erforscht und permanent kontrolliert. Über den mit 3300 Metern höchsten Feuerberg Europas, sagt Behnke:
Ätna ist für mich, wie für viele Leute hier, ja schon fast wie eine Person, ja, die man versucht zu verstehen. Und von der wir wissen, okay, viele Leute halten Ätna für eine Riesenmama hier. Und wir versuchen herauszufinden, was kocht bei dir in der Küche.
Für Behnke ist dies seit fast 30 Jahren sein Beruf. Zu beobachten und zu erforschen, was sich im Ätna tut. Ob sich ein neuer Ausbruch andeutet oder ob alles ruhig bleibt. Seit frühen Kindheitstagen, erzählt der Deutsche, faszinierten ihn Vulkane. Bereits als 10-Jähriger habe er die Wetterberichte in den Zeitungen seiner Eltern gelesen. In den 1970er Jahren hätten ihn die Artikel über damalige Vulkanausbrüche besonders fasziniert.
Dann war da immer wieder einer mit dabei, der hieß Ätna. Meistens waren es kleine Meldungen, da hat sich ein neuer Krater gebildet, da ist ein neuer Lavastrom, aber manchmal war es auch ein bisschen dramatischer und ich fand, dass das nach einem sehr interessanten Vulkan aussah. Und fing dann schon sehr früh an, darüber nachzudenken, wie soll ich das anstellen, da mal hinzukommen.
Nach dem Abitur studierte Behnke zunächst Geowissenschaften in Bochum und Kiel. Dann mit 25 kam er nach Catania, um seine Doktorarbeit über den Ätna zu schreiben. Ein Vulkan, der im Gegensatz zu vielen anderen ständig aktiv ist. Über die weit verbreitete Meinung, der Ätna sei ein gutmütiger Vulkan, muss Behnke schmunzeln.
Ja, das hört man immer wieder. Gutmütige Riese und sowas, der milde Vulkan, der nicht explosive Vulkan. In den letzten vor allen Dingen 25 Jahren oder so ist Ätna immer explosiver geworden. Das heißt, die Ausbrüche werden immer heftiger. Es wird immer mehr loses Gestein gefördert, das heißt Vulkanasche und Lapilli. Das prasselt dann auf die Gebiete unterm Wind nieder. Immer wieder, auch zigmal innerhalb von ein paar Monaten wie 2021 oder wie 2011-13. Solche Phänomene sind sehr viel häufiger geworden.
Ein schlimmes Szenario am Ätna wäre laut Behnke ein Ausbruch an der Flanke des Vulkans. Oder ein Ausbruch im Hauptkegel, so wie er sich vor mehr als 2000 Jahren ereignet hat. Dann gäbe es, erklärt der deutsche Vulkanologe,
pyroklastische Ströme. Das sind im Prinzip Lawinen, das ist ein Gemisch aus Gas, das beladen ist mit ganz vielen Gesteinsfragmenten, von feinem Staub bis zu großen Blöcken. Und das bewegt sich mit der Geschwindigkeit eines Wirbelsturms. Und die Temperaturen variieren von ein paar hundert Grad Celsius bis zu fast 1000 Grad Celsius. Das heißt, das Zeug ist absolut tödlich und verwüstend.
Um den Vulkan so gut wie möglich unter Kontrolle zu behalten, hat Behnkes Institut im Berg des Ätna Messsonden in teilweise mehreren hundert Metern Tiefe installiert. Die Resultate der Messungen laufen im Kontrollraum der Institutsvilla auf. Behnke, der mittlerweile für alle Vulkaninstitute in Italien die Öffentlichkeitsarbeit koordiniert, deutet auf einen der Bildschirme, die fast eine ganze Wand des Raums ausfüllen.
Wenn man genau hinschaut, sieht man, diese Linie geht allmählich hoch. Das bedeutet, der Berg schwillt an, der Druck nimmt zu. Weil da neues Magma sich ansammelt und das Gestein immer mehr unter Druck setzt. Je mehr das Gestein unter Druck gesetzt wird, desto mehr fängt das dann an auch zu knistern und Erdbeben. Momentan sind wir noch ziemlich am Anfang. Aber seit fast einem Jahr nimmt das zu. Es hat so ein paar kleine, kurze Lavafontänen gegeben. Das heißt, die Mama ist in der Küche und ist am Kochen.
Aktuell keine Gefahr, aber Behnke und seine Kollegen beobachten weiter. Generell gelte:
Das Gute am Ätna ist die Größe und die Tatsache, dass sich die wirklich gefährlichen Ausbrüche, die tief unten am Berghang, dass die sich in der Regel schon einige Zeit vorher ankündigen, dass die Lava in der Regel relativ langsam fließt, dass in der Regel dann doch Zeit genug ist, dass auf jeden Fall Menschen sich in Sicherheit bringen können.
Durch die Ausbrüche des Ätna kam in den vergangenen Jahren kein Mensch ums Leben. Allein im letzten Jahr aber starben bei Wanderungen auf dem Ätna 4 Menschen, unter anderem durch Herzinfarkt.
Wir bleiben noch einen Moment in und auf Sizilien, steigen vom Berg etwas runter in die fruchtbaren Hänge und Ebenen der Insel und treffen auf Salvatore Tutobene. Er ist ein Pionier. Schon in den 90er Jahren hat er seine Arbeitserfahrungen in Australien in seine Heimat eingebracht und begann, die Mango anzubauen. Mit anderen gründete er dann einen Verband. Alles dreht sich um die Mango. Inzwischen wächst auf seinen Feldern aber nicht nur diese beliebte tropische Frucht, sondern auch Litschis, Avocados, Bananen oder Guaven. Der Umstieg auf Tropenfrüchte macht für viele Bauern auf Sizilien immer mehr Sinn. Zum einen gibt es dafür mehr Geld als für Orangen oder Zitronen und zum anderen stellen sie sich damit als Landwirte auch auf Klimawandel und Erderwärmung ein. Elisabeth Pongratz war bei den süßen Früchten unterwegs.
Es ist sehr windig an diesem Tag in Fiumefreddo di Sicilia. Der Ort liegt an der Ostküste Siziliens, nördlich von Catania. Nahe der Kirche führt eine breite Straße zum Blauen Meer, eingesäumt von hohen Palmen auf beiden Seiten. Fast am Ende der Straße hat Salvatore Tutobene seinen Betrieb. Auch hier stehen vor dem Eingang Palmen. Das mehrtürige Aluminiumtor sieht ganz neu aus. Auf seinem Hof wachsen viele Pflanzen, die man nicht sofort mit Sizilien verbindet. Gerade werden Mangobäumchen in einem Gewächshaus bewässert.
Alle 3 Tage geben wir Wasser. Wir haben Wasser. Wir haben den Brunnen. Der Ätna ist unser Reservoir. Wenn Schnee auf dem Berg liegt, gibt es Wasser unter der Erde. Und der Grundwasserspiegel füllt sich.
Der Vulkan Ätna ist vom Hof gut zu sehen. Majestätisch sieht er aus, mit der weißen, schneebedeckten Kuppe. Der Ätna ist auch für die fruchtbare Erde verantwortlich. Salvatore sieht richtig glücklich aus.
Die Pflanzen atmen besser, sie leiden nicht unter Fäulnis. Also, wenn es regnet, geht das Wasser immer weg. Der Boden ist auch sehr reich an Stickstoff, an Mineralien und an Spurenelementen. Wir müssen die Pflanzen nur wenig düngen, da schon genug in der Erde ist.
Ganz kleine Mangobäumchen stehen auf den Feldern, aber auch ziemlich große Bäume. Der Sizilianer hat die Mangos von Australien nach Sizilien gebracht. 4 Monate hat er dort gearbeitet, um dann 1990 mit den Mangoplantagen in seiner Heimat zu beginnen. Zu Beginn hat er mit anderen Kollegen viel ausprobiert und mit mehreren Sorten experimentiert.
Wir haben gesehen, dass sie gut gedeihen. Wir haben verschiedene Sorten mitgebracht. Aber diejenige, die den kältesten Temperaturen am besten widerstanden hat, ist diese da. Wir sind hier in einem Gebiet, das von Frost betroffen ist. Gerade stehen wir in einer Grube, sehen Sie? Dort, wo Sie hereingekommen sind, sind es etwa 8 Meter Höhenunterschied. Im Winter zirkuliert die Luft nicht. Also, wir hatten hier Frost, aber wir haben die Pflanzen gerettet.
Mangos und Avocados machen den Großteil der Produkte aus. Die Firma von Salvatore verkauft sowohl die Früchte als auch die Pflanzen. Daneben wachsen viele weitere exotische Früchte, wie etwa Guave, Passionsfrucht, Ananas oder Litschis. In Fiumefreddo di Sicilia, nah am Meer, ist das möglich, so Giancarlo Rocuzzo vom Landwirtschaftlichen Forschungsinstitut CREA.
Non è possibile fare qualsiasi cultura ovunque.
Es ist nicht möglich, jede Kultur überall anzubauen. Das hängt hauptsächlich mit dem Mikroklima zusammen. Deshalb werden Avocados oder Mangos zwar seit mehr als einem Jahrhundert angebaut, aber nur in bestimmten begrenzten Gebieten. Dort, wo die thermischen Extreme etwas geringer sind.
La riduzione degli eccessi termici.
In Wellen wurden die verschiedenen Arten in Sizilien eingeführt, so etwa auch die japanische Wollmispel, die inzwischen ebenso in anderen südlichen Regionen sehr verbreitet ist. Auf Sizilien, der größten Insel im Mittelmeer, sind die klimatischen Bedingungen höchst unterschiedlich, meint Stefano La Malfa, der Professor für Obstbau an der Universität von Catania ist.
L'isola a noi piace definirla un po' un continente.
Wir definieren die Insel gerne ein bisschen wie einen Kontinent, weil wir auch, was die Vegetation angeht, einen subtropischen Ursprung haben. Und wenn wir an das Ätna-Massiv denken, haben wir Arten, die eher für das kontinentale Klima typisch sind. Also, wir haben unterschiedliche Umgebungen.
Quindi abbiamo diversi ambienti.
Im Innern Siziliens ist viel weniger möglich, da es dort sehr trocken ist und der Boden nicht so nährstoffreich wie in der Nähe des Ätna. Salvatore Tuttobene hat schon ein nächstes Projekt gestartet. Auf seinem Hof steht ein 7 Jahre alter Macadamia-Baum. Bereits 30 Kilogramm Früchte hat die Pflanze in diesem Jahr produziert. Der Gewinn ist gut, denn die Macadamia-Nüsse werden teuer verkauft. Die Nachfrage ist groß. Salvatore ist zufrieden. Er probiert immer gerne etwas Neues aus. Sein Motto ist klar.
Wir machen immer neue Sachen, weil man sich immer verbessern kann. Man muss immer vorwärts gehen, niemals rückwärts. Nicht wahr?
Giusto? Das macht doch Lust auf mehr. Zum Glück gibt es die süßen Früchte aus Sizilien ja auch bei uns. Die Reportage von Elisabeth Pongratz. Soweit für heute Ihr europäisches Magazin Kontinent auf SR2 Kulturradio. Uns gibt es natürlich auch als Podcast in der ARD Audiothek. Und für heute sagt Danke und ciao, Jochen Marmit.